Ganz herzlich willkommen zu einem Interview mit einem Studierenden im alten und mystischen Orden vom Rosenkreuz Amok. Mein Name ist Peter Mohr und mein Interviewpartner heute ist Heinz-Peter Hohmann. Hallo Heinz-Peter.
Hallo.
Heinz-Peter, möchtest du dich ein bisschen vorstellen?
Ja, bei mir hat es schon früh angefangen. Mit 28 Jahren hatte man seinen Beruf, hatte anderthalb Kinder, war verheiratet und fragte sich dann, was gibt es denn noch? Es muss doch noch etwas geben. Und aus Veröffentlichungen von Amok hatte ich schon Bilder gesehen, hatte Schriften gesehen und besonders hatte mich ein Bild inspiriert, eines nach links zugeklappten Buches und einen Zirkel darauf. Und dann habe ich zu Amok hingeschrieben, weil irgendeine Frage in mir war, die ich noch gar nicht formulieren konnte. Man nahm mich genau vor 46 Jahren, nahm er mich auf, um diese Zeit etwa, am 18. August war es, da kamen dann die Fragen, die ich beantworten musste. Und da hat es mich gleich voll erwischt, denn auf einmal merkte ich beim Lesen der Fragen, dass sich in mir etwas tat, mein Herz begann zu rasen und seit dieser Zeit wusste ich, ich bin richtig. Und dann begann mein Weg hier bei Amok, der mich dazu dann in die Lage versetzte, auch diese Frage, die ich hatte, wirklich zu formulieren. Und die Frage lautete, was ist eine Seele? Und denn das konnte mir keiner richtig erklären. Das konnte kein Pastor, das konnte kein Psychologe. Und der ganze Weg bei Amok versetzte mich in die Lage, mir diese Antworten zu holen, die ich brauchte, um zu erkennen, dass man eine Seele nicht erklären kann, sondern dass man sie erleben muss. Und dieses Erlebnis setzt einen dann in die Situation, dass man ja weiß, warum man da ist. Man verliert die Angst vor dem Tod, man weiß also um die Dinge, die das Leben eigentlich wirklich wertvoll und bestimmend machen. Das war für mich so der Anfang.
Wow, welch ein Einstieg. Also Herzrasen und eine brennende Frage, was ist die Seele, hatte ich sozusagen auch zu der Entscheidung geführt, Amok könnte ein Weg für dich sein.
Ja.
Du hast eben gesagt, eine Seele muss erfahren werden. Hast du deine Seele erfahren und wie hast du sie erfahren?
Ja, es hat also einige Zeit gedauert, bis sich tatsächlich diese Seele ja in einem konstelliert, sag ich mal, also sich manifestiert und diesen Teil, der erdgebunden ist, der sich dann an den Teil wendet, der völlig frei, unverrückbar und immer präsent da ist und schon immer da war, sich diesem Teil zuwendet und die Zuwendung von dort erfährt. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber das endet oder mündet dann in einer Zeit, wo man dann wirklich in sich ein Erlebnis spürt, das über Wochen und Monate anhielt und zeigte, wie sich der wahre innere Mensch dem äußeren Menschen, der äußeren Seele, also dem Teil, der erdgebunden ist, zuwendet. Und das war, sagen wir mal, wenn bisher mein Leben, wenn ich sage, ja, die Geburt meiner Kinder, große Erfolge im Beruf und ähnliche Dinge, das waren die schönsten Erlebnisse meines Lebens oder so. Ab diesem Zeitpunkt weiß man, dass das schönste Erlebnis im Leben war und dass es kaum etwas Höheres geben kann als das. Und das macht einen dann sicher, dass man auf dem richtigen Weg war. Und ja, bleibt dann auch dabei. Denn jetzt sind 46 Jahre vergangen und normalerweise sagt man, ach ja, wenn du deine Frage beantwortet hast, dann kannst du ja gehen. Dieser Weg steht uns immer offen. Aber man will dann auch das, was man versprochen hat, halten und dieses Licht für andere offen lassen.
Mhm. Womit identifizierst du dich? Du hast von einer äußeren Seele, die erdgebunden ist, gesprochen, von einer inneren Seele, die eine Führung darstellt und Antworten gibt. Wer bist du?
Ja, ich bin. Seit dieser Zeit weiß ich es. Und zwar, dieses innere Wesen hatte für mich einen Namen. Und durch die mystischen Übungen bei Amok habe ich diesen Namen erfahren, zu einem frühen Zeitpunkt, konnte aber mit diesem Namen nichts anfangen. Und ich kannte wohl die Buchstaben, aber was sie bedeuteten, das war mir unbekannt. Und in diesem Erlebnis, in dem großen Erlebnis, als dieses wahre innere Ich sich dem Äußeren zuwandte, stand diese Seele vor einem, ja, sagen wir mal, in einer großen Arena und sagte, dass sie an diesem Tag nicht mehr ihren Geburtsnamen trägt, sondern dass sie er ist. Ich bin dieses Wesen. Und dann wurde der Abstand zwischen diesen beiden, scheinbar beiden Wesen, geringer. Und dieser äußere Teil durfte den Herz, den Kern dieses inneren Wesens erfahren. Und der einzige Satz, der mir da noch übrig blieb, war: Das ist Gott.
Wow.
Das war mein Erlebnis damit. Und ich bin Amok sehr dankbar, dass ich das erfahren durfte. Und deswegen bin ich auch immer noch heute dabei und denke mir, dass jedem diese Erfahrung zusteht. Und ich glaube, danach streben wir auch alle irgendwie. Und ich merke selbst jetzt in meinem inneren Bewegen, dass da eine Menge noch drin ist.
Was hat sich in deinem Leben geändert, vorher, nachher?
Das Leben bleibt eigentlich das Gleiche. Wie die Buddhisten sagen, vor der Erleuchtung Holzhacken, nach der Erleuchtung Holzhacken. Ich betrachte mich also nicht als Erleuchteter, muss aber trotzdem Holzhacken. Denn es ist einfach die Einstellung zum Leben, die sich geändert hat. Es ist nicht mehr dieses, dass ich etwas sein muss, etwas erreichen muss, dass ich besser sein muss als andere, sondern es ist einfach die Anschauung, dass ich jetzt Teil dieses ganzen Lebens bin und weiter auf dem Weg gehe, in diese große kosmische Familie wieder reintegriert zu werden. Das ist eigentlich das Ziel des Mystikers, ne? Dass er also bewusst am kosmischen Leben teilnimmt. So habe ich das, also es hat sich, ich bin trotzdem Familienvater geblieben, bin kein Guru oder sonstiges, sondern einfach nur habe meine Arbeit getan und in der freien Zeit eben die Möglichkeit ergriffen, hier bei Amok mitzuarbeiten und in verschiedensten Positionen. Und das ist das, was das ganz normale Leben darstellt eigentlich.
Du hast gerade erwähnt, am kosmischen Leben teilzunehmen. Wie kann man sich so eine Teilnahme am kosmischen Leben vorstellen?
Ja, es ist unser gedankliches Verhalten, es ist unser geistiges Verhalten, das ja unsere Umwelt prägt. Und wenn wir also dem Mainstream der Gedanken folgen, dann brauchen wir nur zu sehen, was draußen in unserer Umwelt passiert. Und wenn wir sagen, das ist nicht in dem Sinne, wie es vielleicht eine große Familie, in einer großen Familie sein sollte, die Auseinandersetzungen, Streit, Krankheiten etc., die die Welt überziehen, Kriege etc., dann sagt man sich, dann kann ich auf einer geistigen Ebene eben für mich den Frieden reflektieren, um ihn dann auszustrahlen in die Welt und in der Hoffnung, dass möglichst viele Seelen das auch empfangen.
Du hast gerade das Wort Frieden angesprochen. Eine Grußformel bei den Rosenkreuzer lautet: mit den besten Wünschen für wahren inneren Frieden. Könnte man sagen, dass dieser innere Friede dich nach deinem, in Anführungsstrichen, Erleuchtungserlebnis beseelt hat?
Ja, kann man so sagen, denn danach habe ich erfahren, was diese Stille ist in einem. Wenn der Augenblick, wo diese ganze Geschichte ans Rollen kam, begann damit, dass plötzlich die Welt stehen blieb, also die Zeit stehen blieb. Es war kein Atem mehr da, es war kein Geräusch mehr da, es war nur noch Stille. Und dieser Moment, in dem es keine Auseinandersetzung mit irgendetwas mehr gibt, der bleibt in mir. Ich bin nach wie vor ein sehr sprühender und unruhiger Mensch, aber ich weiß jederzeit in mir, da ist ein Ort, der ist immer die ständige Ruhe und Stille. Und den suche ich dann mal auf und dann wird's wieder ganz ruhig.
Ja.
Also diese Erfahrung, die wünsche ich eigentlich jedem. Und jeder, wie eben schon erwähnt, kann sie machen, wenn er sich ein wenig gerade jetzt zu Amok begibt, um völlig in völliger Freiheit eigentlich. Und das ist ja der Grund, warum ich eigentlich hier bin, diese Möglichkeit, sich frei zu entwickeln, ohne dogmatische Vorgaben, ohne ein enges Korsett, in das man geschmiedet wird. Denn das durfte ich auch erfahren zu diesem Zeitpunkt, dass nur die absolute Freiwilligkeit dazu führt, dass man mit diesem inneren Kern, der ich bin, Kontakt aufnimmt. Und denn alle Systeme, die dazu führen, dass man per Geburt schon an eine bestimmte Richtung gebunden ist, die Zwang ausübt in Ritualen und ähnlichen Dingen, dass diese Richtungen nicht dem Inneren entsprechen. Und nur der freiwillig kommt, der wird auch aufgenommen. So möchte ich das mal so ausdrücken. Ja,
ja, es gibt auch den Satz, nur was freiwillig getan wurde, ist wirklich getan. Du hast Amok erwähnt und deine Zugehörigkeit zu Amok, die Hilfen, die du von Amok bekommen hast. Wie sieht es ganz konkret aus? Was bietet Amok seinen Schülern, Studierenden, Mitgliedern?
Ja, wenn man das Lehrsystem von Amok betrachtet, wird man feststellen, dass das nach sehr pädagogischen Grundsätzen aufgebaut ist, Stück für Stück ganz bestimmte innere Bereiche anspricht, mit denen man sich nach und nach beschäftigt und so langsam einen Baum empor geht, indem man die Dinge in sich kennenlernt, die man noch nicht von sich weiß und noch nicht so beachtet hat. Viele glauben, wenn sie ihr Empfinden, ihr Denken und ihr Fühlen betrachten, das wären sie als Person. Und ich erlebe es selbst bei intellektuell sehr hochstehenden Menschen, dass sie glauben, dass ihre Herkunft, ihr Name, ihre Ausbildung, ihr Wohnort, ihre Titel etc. sie als Persönlichkeit ausmachen. Da merkt man selbst, dass diese Menschen nach einem ganzen Leben immer noch im äußeren Bereich stecken, der praktisch so wie die Persona, also die Maske eines Menschen ist und den dahinterliegenden Menschen nicht freigibt. Mhm. Und Amok leitet uns also dazu, den Schatten in sich zu erkennen, die Ebenen, die höheren geistigen Ebenen, seelischen Ebenen zunächst, um dann die geistigen Ebenen zu erreichen. Und da wird eine tolle Arbeit geleistet und das kann man anerkennen, weil ich auch auf dem Gebiet eben beruflich tätig war. Und dadurch habe ich das erkannt, dass also da eine pädagogische Betreuung hinterliegt. Kein Zwang oder Ähnliches wie in einer Schule. Man geht zwar in bestimmte Klassen, aber man ist frei, den ganzen Bereich auszuschöpfen, der da ist und wird nicht gegängelt oder in irgendeiner Form eingegrenzt.
Wie sieht das ganz konkret aus? Trifft man sich da in der Gruppe? Macht man das alleine? Macht man gemeinsame Veranstaltungen?
So wie als auch. Denn zunächst mal, es hat ein Jahr gedauert, bis ich eine Gruppe besucht habe. Da habe ich erst mal selber studiert, weil ich war praktisch auf dem sogenannten esoterischen Bereich, war ich eine Weißwandtafel. Nicht? Da war nichts. Es war nur eben diese eine Frage, die da ist, die ich dann in der Zeit langsam formuliert habe, was die Seele wohl sein könnte. Und die wirkliche Geschichte ist, dass man erkennen muss, das eine ist für den Intellekt, das Studium zu Hause, das Einüben von Meditationstechniken etc. Und das andere, diese Gruppenarbeit und das Ritual, das sind die Dinge, die das Gefühl ansprechen und eben ganz besonders besondere Erlebnisse auch hervorrufen, die man erst später begreift, aber die dazu beitragen, dass diese innere Seelenpersönlichkeit erwacht. Es gibt nämlich diesen innersten Kern und es gibt die Persönlichkeit dieses Kerns, die Persönlichkeit, die sich nach außen richtet, die man erkennen muss und die uns dann zum Kern führt. Viele alte Märchen etc., die erzählen uns diese Geschichten immer wieder, denn die sind ja eigentlich für Erwachsene geschrieben und die zeigen mir, dass ich damit mit Amok das Richtige getroffen habe für jemanden, der also selber denken möchte und sich nicht vorschreiben möchte, was er zu tun und zu lassen hat. Da ist Amok genau das Richtige.
Du hast gerade Märchen erwähnt. Könntest du mal ein Beispiel für eine symbolische, mystische Interpretation eines Märchen, so ein paar Essenzen vielleicht uns mitgeben?
Ja, das geht durchaus. Und zwar sind alle sogenannten Volksmärchen, die von den Gebrüder Grimm gesammelt wurden. Da ist der Froschkönig in erster Linie zu sagen, der hinterher im zweiten Teil genau den Weg nach Hause beschreibt. Ne? Wenn die, wenn dem eisernen Heinrich die Metallringe um das Herz herumplatzen. Das kann man tatsächlich wörtlich praktisch erleben, hören. Dinge im Schneewittchen zum Beispiel, die vor der äußeren Welt fliehen muss, weil die äußere Welt sie umbringt und sich hinter die sieben psychischen Zentren, den Zwergen zurückzieht, zu den Zwergen zurückzieht, die sie beschützen am Tage. Aber am Tage gelingt es ihnen nicht, in der Nacht beschützen sie sie, aber am Tage ist sie dann wieder diesem Ego ausgesetzt und wird auch entsprechend angegriffen und letztlich wird sie erlöst, indem sie das Gift ausspeien kann, das ihr durch den Apfel gegeben wurde, durch die äußere Welt. Ne? Das sind so einige Beispiele, wie eben dieses der mystische Weg verklausuliert ist in diesen Märchen. Ne?
Du hast gerade psychische Zentren angesprochen, Chakren angesprochen. Es gibt von dir auch einen Vortrag auf YouTube über die sieben mystischen Planeten. Mhm. Kannst du das mal ganz kurz beschreiben? Warum könnte man sich diesen Vortrag anhören wollen?
Ja, weil vielleicht da die Idee aufkommt, zu erkennen, dass das, was wir im Äußeren sehen, nicht nur die mystischen Planeten, sondern sogar die materiellen Planeten, das genaue Abbild unseres inneren Wesens sind. Wir sind Kinder der Natur oder wie C.G. Jung das sagte, die Seele ist ein Naturereignis. Und wir sind also Kinder der Natur. Und darum bilden wir in uns, im Innersten, genau diese Planetenkonstellation, wie wir sie in diesem kleinen Universum zwischen Sonne, und Neptun und Pluto und all diesen Dingen haben, bilden wir dies genau ab. Wir bilden das nach in unserem Inneren, weil wir eben Kinder dieses Universums sind. Und der Stuhl, auf dem ich sitze, ist genau aus dem gleichen Stoff gemacht worden wie unsere Sonne und mein Körper, der sich so aufbaut. Wir sind also voll integriert in dieses System und unsere inneren psychischen Zentren sind eben auch diese Planeten, die die innerste Sonne, unseren Herzkern umkreisen. Und daher kommt diese Reise durch die verschiedenen Planetensysteme und enden letztlich plötzlich wieder bei mir mit einer anderen Erkenntnis. Ne? Denn am Ende steht ja die kleine Seele da und will wieder Raumfahrer werden. So könnte man sagen. Weil sie erlebt hat, dass sie eigentlich dieses kleine Universum selber ist.
Mhm. Du hast vorhin erwähnt, dass es andere Glaubensgemeinschaft gibt, wo man von Geburt aus eventuell verpflichtet wird.
Ja.
Es gibt ja heilige Schriften, die da auch gehütet werden von solchen Gemeinschaften. Und wir haben von Symbolik des Märchen gesprochen. Und es gibt ja auch, ich sag mal, eine wörtliche Auslegung von heiligen Schriften und eine symbolische Auslegung von heiligen Schriften. Und in der äußeren Welt erleben wir ja, dass die wörtliche Auslegung der heiligen Schriften vielleicht nicht immer zu dem Wohl der Menschheit führt. Magst du da mal ein paar Schlüssel erläutern, die diese besonderen Stellen enträtseln?
Ja, es gibt so eine Sache. Ich habe mal den Vortrag eines evangelischen Pastors gehört, der nach den äußeren Bedingungen, wie heute in der Kirche gepredigt wird, sich einfach so eine Geschichte zurechtgelegt hat, indem er sagte, da lebte mal ein Mann in Israel. Und dieser Mann hatte zwei Söhne. Der eine hieß Esau und der andere Jakob. Und er endete mit der ganzen Geschichte, die er dann erzählt hat, die ja bekannt ist, damit, dass er sagte, man könne über Gottes Gerechtigkeit denken, was man wolle, ob das jetzt nun gerecht war oder nicht, ihm das Erstgeburtsrecht zu entziehen oder nicht. Aber eins würde die Bibel doch sehr gut tun. Sie würde hervorragend beobachten, denn der Name Jakob bedeutet Fersenhalter. Und weil er sich bei der Geburt angeblich an der Ferse seines Bruders festgehalten hat und dann zur Geburt kam, da könne man dran sehen, dass das also eine sehr genaue Beobachtung sei und dass das so wohl gewesen sein müsse. In Wirklichkeit aber hat dieser Geistliche, ich hoffe, er hat das, er kennt den im wirklichen Sinn in dieser Geschichte. Er hat uns ja eine Geschichte aus der Genesis erzählt und diese Geschichte ist ja an sich die Menschwerdung. Und die beiden angesprochenen Personen, Jakob und Esau, sind natürlich Symbole für unsere Gefühle und unseren Verstand. Und deswegen ist vorher festgelegt worden, dass der Verstand über die Gefühle siegen soll. Deswegen kriegt der Jakob, der eigentlich dem Denken verhaftet ist, der im Dorf wohnt, der seine Kühe zählt, der die Felder bestellt, gegenüber dem Naturwesen, das behaart ist und im Wald lebt, also die unsere Gefühle eigentlich, unsere Natur, unser Leben, der Überlegenere ist. Und deswegen er so eingesetzt wurde. Menschen, die jetzt in der Kirche sitzen und solche Geschichten hören, wie man sie einem Kind durchaus erzählen kann, müssen versuchen, diesen inneren Sinn zu erfahren. Was in der Bibel verschlüsselt worden ist. Nur wenn man das daran arbeitet, dann kann man auch den wirklichen Sinn erfahren und dann bekommt auch die Bibel einen Sinn. Denn im Äußeren verstrickt man sich dann in Widersprüche, in Diskussionen über Jungferngeburt und ähnliche Dinge und kann gar nicht den wirklichen Sinn erfassen, der gemeint ist. Ne? Und das macht der Mystiker eben, indem er über solche Dinge meditiert.
Du hast Jungfern angesprochen, es gibt ja auch eine Glaubensrichtung, da gibt es 70 Jungfrauen als Erlösungsversprechen. Was ist damit eigentlich gemeint?
Ja, es sind die Eigenschaften, die man Gott zuschreibt. Es sind also keine Jungfrauen, die sich ein Mann zu Gemüte führen darf oder ähnliches, sondern er lebt in diesen 70 verschiedenen Eigenschaften, die Gott ihm zur Verfügung stellt. Und da sind Dinge eben wie Schönheit, Güte, Liebe, Friede, Harmonie etc., die diese Verkörperungen darstellen. Und das sollte man begreifen und nicht versuchen, einen Märtyrertod zu suchen, damit man 70 Jungfrauen bekommt. Denn die Jungfrau ist eigentlich auch nur ein Symbol für unsere persönliche Seelenlandschaft, die da ist. Ne? Genau wie Maria eben das Innere eines gewissen Josefs war. Nicht eine lebende äußere Frau. Ne? Die ist gar nicht damit gemeint. Und dass da wirklich Leute hinter waren, die auch eine bestimmte geistige Richtung hatten, aber nicht mehr die des ursprünglichen Kirchengründers, des Rabbi Jesus, des Meister Jesus, der ein Essener war, sondern das, was da geschrieben steht, ist ja in der frühesten Zeit erst 300 nach Christus auf Sri Lanka, dem heutigen Sri Lanka, zusammengestellt worden. Es war ja kein geschriebenes Buch. Und in manchen Bereichen glauben tatsächlich noch die fundamentalistischen Christen zum Beispiel, dass Gott das Buch geschrieben habe. Ne? Das ist natürlich nicht so, sondern das haben Menschen zusammengestellt, um zu zeigen, was die Bibel eigentlich ist. Sie ist kein historisches Dokument, sondern eine Landkarte der Seele. Und das zu verstehen, ein Lehrbuch der Seele, der Seelenhistorie, wie wurde der Mensch, wie wurde seine Seele. Und dann kann man so bestimmte Dinge begreifen, wo auch ein Pastor dann sagt, ja, diese Stelle, das kann ich auch nicht richtig erklären. Und weil diese Sprachlosigkeit oft eben im Bereich, wenn ich fragte, was ist denn eine Seele, die merkte ich, die spürte ich, da war eine Grenze. Und wenn man die überschreiten will, dann muss man in die Mystik gehen und sich und im Inneren die Frage stellen. Denn die Frage ist die Grundlage jeder Erkenntnis. Das sehen wir heute schon in den Erkenntnissen der Quantenphysik, dass nur die Frage die Ereigniswelle zum Kollabieren bringt. Ich muss mich leer machen, um die Antwort aufnehmen zu können. Und das hat Amok und das hat die Mystik mit der Meditation schon vor Jahrtausenden erkannt. Und heute kommt die Wissenschaft dazu, die sagt, je nachdem, wie der Beobachter eingestellt ist, so werden sich die verschiedenen Kräfte konstituieren. Und ich kann also mit meinem Geist beeinflussen, was ich sehen werde.
Eine Frage habe ich noch.
Ach ja.
Wir haben über verschiedene Symbolmodelle gesprochen, wie die Heiligen Schriften. Es gibt ja auch in der heutigen Zeit Filme zum Beispiel. Und ich habe dich schon mal von einem Film mit dem Titel Matrix erzählen hören. Mhm. Magst du da vielleicht noch ein, zwei Symbole mal einen anderen Blick zuführen?
Ja, das ist die Matrix, die stellt den Heldenweg eigentlich dar. Ne? Der Held, der selbst zweifelnd aus dem Schlaf heraus in die wirkliche Welt gebracht wird, in die Welt der Wirklichkeit, wo er vorher in einer, praktisch in einer
Scheinwelt.
In einer Scheinwelt lebt. So wie wir das heute ja auch sagen können, dass wir sagen, das kann doch nicht immer wirklich sein, was ich da erlebe. Und die Wissenschaft sagt mir ja auch, dass wir heute damit rechnen müssen, dass die Erkenntnisse der Zukunft sein werden, dass unser ganzes Universum praktisch eine Holographie auf einer Matrix ist. Und diese dahinterliegende Matrix, die ist es, die eigentlich das bestimmt, was draußen passiert. Und alle Figuren auch wieder der der Verräter, der dabei ist, die verschiedenen Bereiche der Hölle und des durch eine Maschine gesteuerten Welt. Das ist natürlich ein dunkles Szenario, das aber eigentlich alle Dinge auch enthält, alle Geistesentwicklungen, die auf der Erde im Augenblick passieren, religiöser Art, der kleine Buddhist, der beim Orakel mitsitzt und dem Neo den Löffel vorhält, den er mit den Gedanken verbiegen soll und ihm dann eben erklärt, dass er den Löffel nicht mit Gedanken verbiegen kann, weil das unmöglich ist. Aber diesen sich vorzustellen, dass es diesen Löffel gar nicht gibt, sondern dass dieser Löffel in unserem Bewusstsein nur existiert, dann auf einmal sieht man, dass sich das Bewusstsein verbiegen kann und nicht der Löffel. Das ist die, sind so die entscheidenden Punkte, die da eingebaut sind, um zu zeigen, unsere Welt ist eigentlich nur eine Scheinwelt, eine Simulation, in der wir lernen können. Das ist eine wichtige Schule für uns. Wir wollen ihr nicht entfliehen, denn sie stellt uns vor die Probleme, uns selbst zu erkennen, wie reagiere ich in den verschiedenen Situationen. Mhm. Glaube ich an mich? Glaube ich daran, dass ich eine Aufgabe habe? Und da sagt der sein Erwecker, der Morpheus, nachdem Neo eine Tat getan hat, die also eigentlich technisch unmöglich ist bei der Befreiung des Morpheus. Und da sagt er, fragt der Morpheus ihn, glaubst du nun, dass du der Auserwählte bist? Da sagt er, ich weiß nicht. Da sagt er, bedenke immer, dass es einen Riesenunterschied macht, einen Weg zu kennen oder ihn auch zu gehen. Und diese Entscheidung, die muss auch jeder treffen für sich und sagen, ich habe erkannt, da ist was, aber ich muss nun diesen Weg auch wirklich gehen, um ihn zu Ende zu bringen. Dann kann ich hinterher sagen, ich habe für meine Möglichkeiten, habe ich das Möglichste in diesem Leben geschafft und andere Leben, andere Erscheinungswelten, die ich noch besuchen werde, die dienen eben dazu, mich entsprechend zu entwickeln.
Heinz-Peter, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir könnten stundenlang weiterreden. Möchtest du unseren Hörern zum Schluss noch irgendeine Botschaft mitgeben, noch einen Wunsch, noch einen Gedanken?
Ja, wenn einer diese Frage in sich spürt, dieses Drängen in sich spürt, dem kann ich nur sagen, geh den Weg und bleib ihm so lange treu und tu dein Möglichstes, es auch wirklich bis zum Ende durchzuführen. In der Zeit war ich immer selbstständig im Beruf, habe mit meiner Frau zusammen 4 Kinder großgezogen, hatte viel zu tun, genügend zu tun und habe mir aber immer die Zeit genommen, die nötig war, hier in der Loge, im Kapitel oder im Pronaos mitzuarbeiten, um etwas auch für mich zu tun, wie man zuerst so egohaft sagt, um mehr Erkenntnis zu gewinnen. Und da sollte man wirklich dranbleiben. Ich bin kein großer Mystiker und habe auch keine großen mystischen Fähigkeiten. Aber wenn man dranbleibt, dann kann jeder wirklich das finden, was er selber persönlich sucht. Das könnte ich eigentlich jedem sagen, dranbleiben ist die einzige Methode.
Heinz-Peter, ganz am Anfang haben wir davon gesprochen, ist es jetzt das Äußere oder ist es das Innere, was spricht? Und so wie die Herzen der Hörer hoffentlich berührt werden, kann man sagen, danke, dass du Seele zu uns gesprochen hast. Herzlichen Dank und jetzt lass uns den Weg einfach weitergehen.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Einmal mehr sagen wir herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Amorg-Podcast und freuen uns, wenn Sie diesen abonnieren. Besuchen Sie uns auch in den Social Media und unseren YouTube-Kanal Amorg die Rosenkreuzer. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an info@amorg.de.